von vorne an, wirklich ganz von vorne an. Geh mit mir den ersten Schritt noch einmal. Auch wenn ich es nicht begreifen kann, dass ich immer noch nicht weiter bin, fang mit mir noch einmal ganz von vorne an.
Schön, dass ihr alle da seid und dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Ganz kurz erst einige Dinge für die kommende Woche. Dienstag ist wieder um 10 Uhr Gebetskreis und 19.30 Uhr Bibelstunde. Dann ist diese Woche um 18.30 Uhr unsere Mitgliederversammlung. Ich bitte, dass ihr euch bis zum 1. September, die es noch nicht getan haben, anmelden bei mir, dass wir das vom Raum her und so weiter alles einrichten können. Und dann ist ab nächsten Sonntag haben wir geänderte Gottesdienstzeiten. Es steht alles im Heftchen hinten drin, aber denkt bitte dran, 9.30 Uhr und 11 Uhr. Die Kinderstunde, die wird um 9.30 Uhr sein. Die Termine, wann es Kinderstunden gibt, bitte auch dem Blättchen entnehmen. Die Kollekte findet ihr am Ausgang. Am Ausgang liegt auch das neue Gemeindeblättchen. Leider hat jetzt gerade, wo ich die 3 Tage weg war, der Druckkopf vom Drucker den Geist aufgegeben. Es sind noch ein paar schöne dabei. Nehmt die, um sie weiterzugeben, und die, wo nicht mehr so schön sind, also sie sind alle lesbar, die nehmt ihr für euch. Ist ja eine Frage der Auswirkungen. Aber ich habe das von gestern Abend auf heute Morgen dann einfach nicht besser hinbekommen. Ja, dann hatten wir diese Woche einen Geburtstag, und zwar die Nadine Weitz, also die Schwiegertochter von Paul und Adelheid, hat ihren Geburtstag gefeiert, und wir haben auch ihr eine Karte zukommen gelassen und ihr herzlich gratuliert und wünschen ihr natürlich auch als Gemeinde Gottes Segen. Ja, und dann ist zumindest, was die Gabi und mich betrifft, heute ein besonderer Tag, weil heute verlässt uns unser Töchterchen dann endgültig. Ich war jetzt 3 Tage in Nürnberg und habe ein bisschen versucht, ihr zu helfen, die neue Wohnung schon, ja, wohnbar zu machen. So, also, dass man nicht direkt aus den Umzugskartons lebt, sondern schon mal eine Bratwurst braten kann in der Küche oder so. Die Kleider aufgeräumt. Ja, und deswegen wird auch die Predigt heute von der Miriam kommen. Und sie wird sich in diesem Rahmen dann verabschieden. Und jetzt lasst uns Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu, der uns für uns ans Kreuz gegangen ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns tröstet und uns führt und leitet. Amen. Der Wochenspruch für die heute beginnende Woche ist aus Jesaja 42. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wenn wir auf den letzten Sonntag zurückschauen, Wüstenzeiten, wenn nichts mehr geht, dann sagt er uns der Wochenspruch für diese Woche: Gott ist keiner, der nachtritt. Wenn einer schon am Boden liegt, dann zerstört er es nicht komplett oder nicht weiter. Was schon angeschlagen oder kurz vor dem Ende ist, da tritt Gott eben nicht drauf. Aber manchmal ist es so, dass wir menschlich und körperlich, auch geistlich am Ende sind. Und wir wünschen uns nichts sehnlicher, als da rauszukommen. Und dann gibt es aber die Situationen, da sagt Gott nein. Und diesen Faden, den wird die Miriam heute ein bisschen aufnehmen und daran entlang gehen.
Wenn Gott Nein sagt, ist das Thema. Und was passt da besser, als sich diesem Gott trotzdem oder gerade deswegen anzuvertrauen? Und das wollen wir jetzt tun im Gebet und nachher gleich im Lied. Herr Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. Danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Und danke, dass du uns liebst, dass du uns mit all deiner Liebe und all deiner Güte umfängst. Gerade auch dann, wenn wir es irgendwie nicht spüren, nicht erfahren und du weit weg zu sein scheinst. Danke aber auch für die schönen Momente, dort wo wir ganz genau wissen, du bist da, wo wir ganz genau spüren, wie groß deine Liebe ist. Mach du jetzt unsere Herzen weit und unsere Gedanken und unsere Sinne offen für dein Wort, für die Lieder, die Markus und Mia Bell mit uns singen oder die wir gemeinsam singen. Und beschenk du uns diesen Morgen. Amen. Bis zu uns wie ein Vater.
Wenn Gott Nein sagt. Die letzten Wochen hat mein Papa Markus viel über das Thema Leidenschaft geredet. Aber wie sieht es eigentlich mit meiner Leidenschaft für Gott aus, wenn er Nein sagt? Ich denke, dass das Hauptproblem bei der Sache ist, dass ein Nein genau das Gegenteil davon ist, was ich hören will. Denn es ist doch so, ich gehe ins Gebet und bitte für etwas. Und ich möchte schon, dass Gott mir das gibt, dass er es ermöglicht oder geschehen lässt. Wenn ich also mein Gebet nach oben geschickt habe, warte ich mehr oder weniger geduldig auf eine Antwort. Und dann gibt es drei mögliche Antworten. Ja, warte oder nein. Oder wie ich es gerne verstehe, die Antwort gefällt mir. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was Gott gesagt hat. Oder es kam einfach keine Antwort. Denn sonst müsste ich das Nein ja akzeptieren. Und das ist genau die Antwort, die ich nicht gebrauchen kann. Denn wenn ich ehrlich bin, weiß ich ziemlich genau, was ich vom Leben gerne hätte. Ich will dazu einfach nur Gottes Ja und Amen hören. Schließlich mache ich mir doch ausführlich Gedanken, was in meinem Leben gerade dran ist, was mein nächster Schritt sein könnte. Ich habe einen ausgeklügelten Plan. Und warum um alles in der Welt sollte Gott zu meinem wunderbar perfekten Plan Nein sagen? Weil ich habe mich doch mit mir selbst ausführlich befasst. Im Grunde will ich mein Leben ganz selbstbestimmt leben. Alle Entscheidungen alleine treffen. Aber als Ausrede, damit ich sagen kann, ich bin ein frommer Christ, bete ich und bitte Gott darum. Aber dann, wenn Gott Nein sagt, zeigt es sich doch, wie ernst ich es eigentlich mit ihm meine. Wie egoistisch und ich-orientiert ist mein Glaube. Bin ich Christ wegen all der guten Dinge, die mir Gott gibt? Oder weil ich in den Himmel will? Oder bin ich Christ um seines Willen, um der Beziehung willen zu Gott? Worum geht es in meinem geistlichen Leben? Die Vorteile, die ich daraus ziehe, oder die Möglichkeit, dass ich ein Segen für andere sein kann? Jetzt nicht falsch verstehen, ich denke nicht, dass das eine das andere ausschließen muss, aber meine Motivation, weswegen ich diesen Weg gehe, finde ich ganz entscheidend. Also wenn ich um etwas bitte, dann hätte ich gerne ein Ja von Gott oder zumindest ein Warte, damit kann man noch arbeiten. Aber wenn dann als Antwort ein Nein kommt, dann bin ich erstmal im ersten Moment verletzt. Und wie gehe ich mit dieser Verletztheit um? Es gibt einen sehr bekannten Vers in der Bibel, der von Hiob ausgesprochen wurde. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und ich finde Hiobs Blick an dieser Stelle ganz spannend. Der Herr gibt und deswegen darf der Herr auch nehmen. Und ich hatte dann in meinem Kopf so eine zeitliche Perspektive, eine Dreifachperspektive. In der Vergangenheit gibt Gott. Er hat mir das Leben gegeben, er hat mir ein Haus zum Leben gegeben, Essen, Kleidung und vieles, vieles mehr. Jetzt gerade in der Gegenwart, nach meinem Gebet, in dem Gott Nein zu mir sagt, hat er mir diese Vision, die ich für mein Leben ausgeklügelt hatte, genommen. Und die Frage ist jetzt, verharre ich dort? Dort, wo ich das Gefühl habe, dass etwas fehlt? Oder ich richte meinen Blick auf und sage, egal was war und egal was ist, eines bleibt gleich. Und zwar, dass ich den Herrn loben werde. Hiob eröffnet mit seinen letzten Worten eine Perspektive in die Zukunft. Und zwar, dass Gott weit über allem anderen ist und dass er besteht, egal in welchen Lebensumständen ich mich befinde. Und wenn man dann beginnt, das Buch Hiob zu lesen, ganz am Anfang wird einem erstmal ein Mann vorgestellt, bei dem stimmt alles. Ja? Er ist ein richtiger Vorzeigediener Gottes, als gerechter Mann wird er bezeichnet. Er hat eine Frau, eine Schar Kinder, Mägde, Knechte, ganz viel Vieh, dem ging es richtig gut, er war komplett umsorgt. Und dann ist in der Geschichte ein Schnitt und auf einmal sind wir im Himmel. Und da ist eine Konversation zwischen Gott und seinem Hofstaat und darunter ist auch Satan. Und Satan hält Gott vor, der Hiob ist doch nur so gerecht, ist doch nur so ein guter Diener, weil du ihm alles gegeben hast. Dem geht's so gut, natürlich dient er dir, natürlich glaubt er an einen guten Gott, weil dem, der hat doch alles. Und dann geht es so ein bisschen hin und her und Gott erlaubt dann Satan über Hiobs Besitz zu bestimmen. Und es kommt, wie es kommen musste, alle Tiere, alle Knechte, Mägde, seine Kinder kommen um. Er verliert alles. Und gerade als er das erfährt, geht Hiob auf die Knie und dieser Ausspruch kommt. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Danach geht es noch seiner Gesundheit an den Kragen und dennoch verflucht er Gott nicht. Das sind die ersten zwei Kapitel. Aber die Geschichte endet nicht hier, die geht weiter. Das ist nämlich nur der Prolog. Danach fängt Hiob an, mit drei seiner Freunden zu diskutieren. Und sie probieren eine Antwort auf die Frage zu bekommen, woher kommt Hiobs Leid? Dabei haben sie alle eine Grundannahme. Wer Gott ehrt, dem wird Gott Gutes tun. Und er wird von Gott belohnt. Wo das nicht zutrifft, der wird bestraft. Hiob schlussfolgert daraus, dass er ja unschuldig ist, das ist ja im Prolog bewiesen, und sich nichts vorzuwerfen hat. Also muss Gott das Problem sein. Gott handle oder er sei in seinem ganzen Wesen ungerecht, so Hiobs These. Die drei Freunde sagen, nee, halt mal, wir sehen das anders. Wir sagen, Gott ist gerecht und er handelt auch gerecht. Damit ist ganz logisch, du musst gesündigt haben. Du kannst dich nur nicht daran erinnern oder du bist dir nicht bewusst. Aber du musst gesündigt haben. Wir haben also zwei Parteien, die haben zwar dieselbe Grundannahme, sind sich aber nicht einig. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man eigentlich dieselbe Grundanlage hat, aber dann in völlig unterschiedliche Richtungen argumentiert. Jetzt könnte man natürlich hergehen und das sehr lange ausdebattieren. Hiob löst das Problem ganz einfach und wendet sich einfach von seinen Freunden ab. Problem gelöst. Doch schon während der Auseinandersetzung mit seinen Freunden trifft Hiob einige sehr steile Aussagen. Er sagt, Gott ist ungerecht. Und dann geht es richtig los. Denn er klagt Gott an. Er ist so voller Verzweiflung und Unverständnis über seine Situation, weil alles den Bach runtergeht, dass er Gott fragt, warum Gott? Wieso geht es mir jetzt so schlecht? Und er ist einfach so verwirrt und verletzt von der ganzen Situation, dass er Gott vorwirft, dass er all das Leid, das in der Welt passiert, vorausgeplant hat. Dass all das Leid, was passiert, Gottes Plan ist. Und dieser Ausspruch macht Hiob selbst Angst. Seine eigenen Worte machen ihm Angst. Denn im Grunde will Hiob an einen guten Gott glauben, an einen Gott, der es gut mit ihm meint. Und ich finde, das passt genial zu unserem Jahresspruch. Ich glaube ja, hilf doch meinem Unglauben. Ich will doch glauben, dass du gut bist, aber jetzt gerade kann ich es nicht, also hilf mir dabei. Und so verwirrt und verängstigt, wie Hiob dann dort sitzt, kommt ein vierter Freund vorbei. Und er hat eine ganz neue Perspektive. Und er meint, dass Leid nicht unbedingt eine Strafe sein muss für vergangene Sünden, sondern dass sie eine Warnung für zukünftige darstellt. Oder aber, dass Leid dafür sorgt, dass dein Charakter geformt wird. Allerdings räumt dieser vierte Freund ein, was die anderen drei Freunde und Hiob nicht getan haben, dass er im Grunde nicht ganz genau weiß, wie Gottes Wege funktionieren. Aber, was ihm ganz wichtig ist, er sagt zu Hiob, du klag Gott nicht an, verklage ihn nicht. Und nachdem dann jetzt viel über Gott und seine Wege gesprochen wurde, fängt an, Gott selbst zu reden, zu Hiob. Denn Hiob hatte auch gefordert von Gott, gib mir eine Erklärung ab für das, was hier gerade passiert, weil ich verstehe es nicht und ich will es verstehen. Und Gott geht auf Hiob ein. und stellt ihm eine Frage. Warst du dabei, als ich die Welt erschaffen habe? Hast du all die Details des Kosmos im Blick? Gott probiert Hiob klarzumachen, dass Hiob gar nicht alles im Blick haben kann, was Gott sieht. Dass die großen Zusammenhänge ihm als Hiob verborgen bleiben. Weil er als Mensch nicht in der Position ist, die ganze Weite von Gottes Handeln zu verstehen. Und dennoch sagt Gott, ich höre dein Klagen. Ich höre dich. Ich nehme deinen Klagen an. Aber jetzt nimm dir einen Augenblick Zeit, um dich zu erinnern, wer du bist und wer ich bin. Die Welt, in der du lebst, ist deutlich komplexer, als zu sagen, Gutes wird belohnt und Schlechtes wird bestraft. Und das führt mich zu der ganz großen Frage, die ja immer viel diskutiert wird. Bewirkt Gott eigentlich alles aktiv und direkt, was auf der Welt passiert? Segnet und verflucht er alles und jeden? In Gesprächen mit anderen, auch gerade mit Freunden, höre ich immer wieder Sätze wie, Gott wird schon die Möglichkeiten eröffnen, damit ich das tun kann. Gott wird schon dafür sorgen, dass alles funktioniert. Oder auch ganz besonders beliebt, wenn Gott wirklich nicht will, dass ich das tue, dann wird er schon eingreifen. Und während die ersten zwei Sätze einfach eine sehr gute Ausrede darstellen, um gemütlich sich zurückzulehnen und gar nichts zu machen, kommt mir beim letzten Satz noch was ganz anderes in den Kopf. Denn die Frage ist doch, greift Gott tatsächlich immer ein? Dass er es kann, steht für mich außer Frage. Aber tut er es deswegen auch? Stellen wir uns vor, jemand sitzt in einem Auto. Der fährt so schön geradeaus, guckt sich so ein bisschen Blümchen auf der Wiese an und dann kommt eine Klippe in Sicht. Man könnte jetzt natürlich bremsen oder auf die Karte gucken und schauen, wo man noch langfahren könnte oder auf Google Maps, werden es die meisten wohl eher machen, und eine Alternative langfahren. Aber diese Person am Steuer, ich nenne ihn jetzt mal Günther, sagt sich, wenn Gott wirklich nicht will, dass ich diese Klippe runterstürze, dann werde ich es auch nicht tun. Dann wird da auf einmal eine Brücke sein oder ein Riesennetz, was mich aufhängt oder was auch immer. Wenn Gott wirklich nicht will, dass ich sterbe, wird er schon eingreifen. Mir passiert nichts. Günther ignoriert ganz gekonnt die Tatsache, dass Gott Naturgesetze erfunden hat. Zum Beispiel die Schwerkraft, also alles fällt runter. Natürlich kann Gott eingreifen. Aber ich denke nicht, dass jedes Mal, wenn ich oder jemand anderes in Inbegriff sind, Mist zu bauen, dass Gott dann sofort eingreift und alles verhindert. Denn ich bin mir überzeugt, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Also wenn Günther mit seinem freien Willen sich dazu entscheidet, mit dem Auto über die Klippe zu fahren, obwohl er sich der Schwerkraft vollkommen bewusst ist, dann kann Gott zwar eingreifen, aber vielleicht wird er es nicht tun. Und das hat dann auch nichts mit Verfluchen oder einer Strafe Gottes zu tun, sondern einfach mit Günthers schlechter Entscheidung. Wenn ich also höre, Gott wird das schon machen, wenn er wirklich nicht will, dass ich das tue, und dieselbe Person mir was vom freien Willen erzählt, muss ich sagen, da wurde nicht weitergedacht. Das wurde nicht zu Ende gedacht. Denn was ist mein freier Wille wert, wenn Gott jedes Mal, bevor ich Mist baue, eingreift? Dann ist der freie Wille doch wirklich nur ein Witz. Aber ich glaube, dass die Realität anders aussieht. Ich kann ganz selbstbestimmt und mit meinem freien Willen Nein zu Gott und seinen Plänen sagen. Und Gott kann natürlich trotzdem seine Pläne durchsetzen. Aber das wird er nicht unbedingt immer tun. Denn er hat uns die Freiheit gegeben, eigene Entscheidungen zu treffen. Auch wenn das schlechte Entscheidungen, auch wenn das Fehlentscheidungen sind. Aber er liebt und schätzt mich und dich so sehr, dass er uns nicht wie eine Marionette über diese Welt wandern lassen will. Auch wenn das bedeutet, dass wir uns manchmal von seinem Plan entfernen. Was meiner Meinung aber ganz klar ist, ist, dass Gott einen Plan hat. Und dass er eben deswegen auch manchmal Nein zu mir sagt. Aber wozu kann Gott eigentlich Nein sagen? Ich habe hier nochmal so eine schöne Dreifachperspektive, wie am Anfang. Und zwar kann Gott Nein sagen zu meinen Zweifeln. Das tut er auch mit Hiob. Er sagt, nein, dein Zweifel, dass ich ungerecht bin, ist nicht wahr. Du musst nicht an meiner Gerechtigkeit zweifeln. Und in gewisser Weise sagt Gott auch Nein zu seiner Bitte, zu seinem Gebet, gib mir eine Erklärung ab. Er gibt ihm zwar eine Erklärung ab, aber nicht direkt auf die Frage, die er gestellt hat. Und dann kann Gott auch noch Nein zu unseren Plänen sagen. Und zwar zu unseren richtig schön ausgemalten Plänen, wo ein 5-Jahres-Plan oder ein 10-Jahres-Plan ist und alles schon fertig ausgebreitet ist. Und wenn Gott da Nein sagt, dann tut das erstmal richtig weh. Eine Freundin von mir studiert Grundschullehramt. Und bevor sie das Studium gestartet hat, war sie in Frankreich, in Bordeaux im Ausland für ein Jahr. Doch einige Monate bevor das Studium begonnen hat, musste sie für eine Aufnahmeprüfung nach Deutschland kommen. Und zwar ging es um die Musikaufnahmeprüfung. Sie wollte als Nebenfach Musiklehrerin werden, also Musik machen. Und sie ist extra nach Deutschland gekommen, von Bordeaux nach Erfurt ist das schon eine gute Strecke, hat die Prüfung gemacht und ist durchgefallen. Und es hat erstmal überhaupt niemand verstanden, weil die echt musikalisch ist und das alles ziemlich gut drauf hat. Und der Plan war dann, man kann es dann ein Jahr später wiederholen und dann halt zwar schon anfangen zu studieren und das einfach später einsteigen. Und ich hatte dann mit ihr geredet, als es wieder so um die Zeit ging, wo die Aufnahmeprüfung gewesen wäre. Und sie hat gemeint, nee, die Prüfung mache ich nicht nochmal. Ich merke, mit meinem ersten Nebenfach Religion und den normalen Fächern, die ich eh schon habe, habe ich schon so ein gutes Arbeitspensum. Und die Musikleute, die müssen so viel ackern und so viel schaffen. Ich bin so froh, dass ich damals durch diese Prüfung gefallen bin. Ich bin so froh, dass mir Musik erspart geblieben ist. Und das ist so eine schöne christliche Geschichte. Ja, man hatte einen Plan und der funktioniert dann nicht und dann im Nachhinein sieht man, ach, ist eigentlich gut, dass das nicht funktioniert hat. Aber was, wenn das nicht der Fall ist? Was, wenn meine Verwirrung und mein Schmerz und mein Unverständnis über mein Leid anhalten, wenn es nicht sich nach einem Jahr auflöst? Wie gehe ich mit Leid um, wenn ich die Welt nicht mehr verstehe? Hiob macht es uns vor. Erst einmal kommt sein super frommer Ausspruch und dann sucht er Rat bei Freunden. Und ich denke, dass genau das tatsächlich ein guter Schritt ist. Darüber reden. Als Anfang August die Explosion in Beirut war, war ich ja gerade auf der Online-Zeltstadt und es hat mich schon ziemlich getroffen, als ich das gelesen habe. Am Morgen habe ich noch darüber gepredigt, dass Gott gerecht und gnädig und treu ist. Und am Abend fliegt halb Beirut in die Luft. Und da war es gut, dass da Menschen waren, die mich aufgefangen haben. Menschen, die dann stundenlang neben mir saßen und ich mich richtig ausgekotzt habe und gesagt habe, warum Gott? Was soll das? War da jetzt nicht schon genug los? Haben die nicht schon genug Krisen? Weil ich es nicht verstanden habe. Und das Spannende an Hiob ist dann wieder, dass Gott am Ende des Buches sagt, Hiob, du hast alles richtig gemacht. Anzuklagen und verletzt zu sein, alles in Ordnung. Denn Gott schätzt es, wenn wir ehrlich mit ihm sind. Und ehrlich darüber reden, was uns verletzt hat. Wenn wir ausdrücken, wie enttäuscht wir sind. Denn egal welche Worte ich auch wählen könnte, egal wie wütend ich bin, Gott fällt deswegen nicht von seinem Thron. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir trauern, zweifeln und anklagen dürfen. Gott hält das schon aus. Deutlich besser als irgendwer sonst. Denn unsere Gefühle müssen doch irgendwo hin, die brauchen doch Raum. Alles in sich reinzufressen, macht auf Dauer einfach nur kaputt. Und um alles rauszulassen, sind Freunde eine gute Anlaufstelle, aber Gott bietet definitiv den sichersten Platz, um alles abzuladen. Und als ich die Woche über diese Predigt nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass Jesus das auch tut. In der Nacht, als Jesus verraten wird, betet Jesus zu Gott und sagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass das alles doch nicht passieren muss, dann bitte erspar mir all das Leid. Ich darf und kann Gott darum bitten, seine Pläne zu ändern, Dinge doch anders zu machen. Aber Jesus spricht dann weiter und sagt, aber dein Wille geschehe. Denn Jesus ist ganz bewusst, dass es auf Gottes größeren Plan ankommt und nicht auf den Moment des Leids, in dem er sich oder ich mich gerade befinde. Und das bringt mich zu der Frage, was für eine Erwartungshaltung habe ich selbst eigentlich an Gott? Was denke ich, was Gott mir schuldig ist? Was ist Gott mir schuldig? Die Antwort ist ziemlich ernüchternd. Und zwar gar nichts. Gott ist mir überhaupt nichts schuldig. Und da möchte ich noch einmal zurück zu Hiob gehen und seinen Freunden. Denn ihr Prinzip besagt, Gutes wird belohnt, Böses wird bestraft. Aber mal ganz ehrlich, wer will, dass Gott konsequent die Welt nach diesem Prinzip regiert? Weil dann würde es für den Großteil von uns ziemlich düster aussehen. Mich eingeschlossen, definitiv. Und ich glaube, nur jemand, der extrem viel von sich selbst hält und nicht demütig ist, kann das wirklich wollen. Denn es ist nicht die Gerechtigkeit, die mir ein Leben gibt oder einen Arbeitsplatz oder Kleidung und Essen, sondern weil Gott gnädig ist. Ich stehe heute hier oben nicht, weil es gerecht wäre, sondern weil Gott mir Gnade zeigt. Es gibt ein Kinderlied, das wahrscheinlich der Großteil von uns kennt, in dem es heißt, und morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Als Kind fand ich dieses Lied total gruselig, weil was ist, wenn ich am nächsten Tag nicht aufwache? Was, wenn Gott am nächsten Tag nicht möchte, dass ich erwache? Was, wenn er mich nicht mehr wecken möchte? Heute verstehe ich, dass dieses Lied mich daran erinnern will, dass mein Leben ein wunderbares, gnädiges Geschenk ist. Dass Gott mir dieses Leben gegeben hat, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil er es gerne so wollte. Und ich denke, genau dorthin müssen wir zurückkommen. Nachdem wir von Gottes Nein verletzt wurden, getrauert haben, gezweifelt haben, jeder in seinem eigenen Tempo, der eine braucht länger, der andere weniger lang. Wir müssen dorthin zurückkommen, dass wir darauf vertrauen, dass Gott es im Grund gut mit uns meint, dass er gut und gerecht ist und dass er es schlichtweg manchmal einfach besser weiß oder eigentlich immer. Also was ist nun, wenn Gott Nein sagt? Es ist vollkommen okay, wütend, enttäuscht und verletzt zu sein. Absolut legitim. Aber irgendwann sollte der Punkt kommen, an dem man all das überwindet und Gott fragt, okay Gott, wenn du Nein sagst, wie sieht dann der Plan von jetzt hier aus? Ich nehme ihn an. Amen.
Psalm 147. Halleluja, lobt den Herrn. Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Ja, es macht Freude, ihn mit unserer Musik zu preisen. Der Herr baut Jerusalem wieder auf und bringt die Israeliten zurück, die man aus ihrem Land verschleppt hat. Er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind, und verbindet ihre Wunden. Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und gab jedem Einzelnen einen Namen. Wie groß ist unser Herr und wie gewaltig seine Macht! Unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Erniedrigten auf und tritt alle Gottlosen in den Staub. Singt dem Herrn Danklieder, spielt für unseren Gott auf der Harfe. Er überzieht den Himmel mit Wolken und lässt es auf der Erde regnen. Er sorgt dafür, dass Gras auf den Weiden wächst und gibt den Tieren ihr Futter, auch den jungen Raben, wenn sie danach krächzen. Viele Menschen erwarten ihre Sicherheit von schnellen Pferden und guten Soldaten. Gott aber lässt sich davon nicht beeindrucken. Der Herr freut sich über alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade alles erwarten. Jerusalem, lobe den Herrn, du Stadt auf dem Berg Zion, rühme deinen Gott. Er gewährt dir Schutz in deinen Mauern und segnet die Menschen, die darin wohnen. Er gibt deinem Land Frieden und Wohlstand und versorgt dich reichlich mit dem besten Getreide. Er sendet seine Befehle hinunter zur Erde und in Windeseile erreichen sie ihr Ziel. Er lässt es in dichten Flocken schneien und überzieht alles mit feinem Reif. Dicke Hagelkörner lässt er auf die Erde prasseln. Er schickt Klirren der Kälte, die kein Mensch erträgt. Er gibt einen Befehl und schon schmilzt der Schnee. Er haucht das Eis an und schon taut es. Den Nachkommen Jakobs hat er sein Wort verkündet, damit sie nach seinen Gesetzen leben, nach seinen Gesetzen und Ordnungen leben. An keinem anderen Volk hat Gott je so gehandelt. Kein anderes kennt seine Ordnungen. Lob den Herrn. Halleluja.
Vater im Himmel, oft läuft unser Leben nicht, wie wir es uns vorstellen. Oft werden wir von dem überrascht, was uns begegnet. Glück, Freude und Segen nehmen wir oft leicht dahin als Selbstverständlichkeit. Öfters vergessen wir dabei, welches Geschenk es ist, gesund, frei und fröhlich zu sein. Bei der Kehrseite des Lebens fällt uns das deutlich schwerer. Schnell sind wir dabei, jemanden verantwortlich zu machen. Letztendlich dich. Vater im Himmel, lehre du uns das Leben. Lehre uns Geduld und gib uns den Blick für deine unendliche Größe und Güte und für deine unendliche Liebe. Lass uns dich in allem erkennen. Amen.
Was gestern war, das stört nicht mehr. Gott, gib mir deine Kraft. Und ich lauf so weit ich kann, seh so weit ich will. Denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel in mir füll. Du bist mein Ziel, meine Leidenschaft. Du bist mein Weg. Du bist meine Kraft und ich suche dich, lauf auf dich zu, lass alles hinter mir. Du bist hier, du bist mein Ziel. Du bist mein Ziel.
Darf ich zuerst?
Darf ich zuerst? Ja, genau.
Genau, ich wollte mich einfach an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, wie ich vor ja knapp anderthalb Jahren mit offenen Armen von der gesamten Gemeinde empfangen und aufgenommen wurde und einfach das große Willkommen, das mir entgegengebracht wurde, die ganze Gebetsunterstützung, die lieben Gespräche und das, ja, das bedeutet mir sehr viel und ich wollte einfach nochmal Dankeschön sagen an die gesamte Gemeinde. Genau.
Ja, und dann erzählst du uns gleich noch, wo es hingeht.
Ach genau, also ich gehe jetzt nach Nürnberg, um dort praktische Theologie dual zu studieren. An die Schule nennt sich THS Akademie. Und das bedeutet, also ich habe 3 Tage Uni in der Woche und dann 2,5 Tage arbeite ich dort in einer Gemeinde. Das ist die Freie Christengemeinde in Langwasser. Genau, das ist ein Stadtteil von Nürnberg. Genau, und das werde ich jetzt 3 Jahre lang tun, so wie es aussieht.
Ja, und neu sind die Schritte, die du gehst. Einer ist schon da. Neu ist die Zeit, die du gestaltest. Einer kennt dein Morgen. Neu ist das Land, das du betrittst. Einer ist schon da. Neu sind die Herausforderungen, die dir begegnen. Und einer trägt dich durch. Unser himmlischer Vater, Jesus Christus, er ist schon da. Und mit dem Wissen darfst du dahin gehen, dass du ja, ihn nicht wieder neu suchen musst irgendwie, sondern dass er da ist, dich trägt, leitet und führt. Ja, dass er dir beisteht, auch bei den Entscheidungen. Manches ist, hast du heute uns sehr gut gesagt, manches ist klar, da ist ein klares Ja. Und das Ja hat sich jetzt bei dir in dem letzten halben Jahr gefunden, diesen Weg zu gehen. Und wir wünschen dir auch die Geduld, ein Warten auszuhalten. Und die Hoffnung, dass vielleicht nach einem Nein auch der Weg trotzdem weitergeht. So wollen wir dich segnen. Ich denke, es ist ganz besonders, dass ein Vater dich hier segnet. Wir tun es als Gemeinde. Wir wünschen dir Gottes Segen für deinen nächsten Weg. Wir tragen dich mit im Gebet. Und ich denke, wir hören auch, wenn vielleicht die finanzielle Unterstützung Not tut, weil sich mancher Weg doch nicht so ganz klar dargestellt hat. Wir verbleiben im Gespräch. Wir haben ja deine Familie.
Ja, mir bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Wir wollen dir die Hände auflegen, dich zu segnen. Wir haben die letzten Tage so viel miteinander gesprochen, dass es... Und ihr wisst, wie meine Tochter mir am Herzen liegt, wie sie uns am Herzen liegt. Und so Miriam, so lege ich den Segen Gottes auf dich. Dass er dich umfängt mit all seiner Liebe, mit all seiner Gnade, mit all seiner Güte. Und vor allem, dass du immer wieder Momente hast in deinem Schul- und in deinem Gemeindealltag und in deinem ganzen Leben, wo du genau das spürst und erfährst. Und ich segne dich mit der Kraft Jesu und mit seiner Geduld, mit seiner Langmut. Ja, und mit seinem unendlichen Blick in die Ferne, in Gottes Welt. Dass er dir, wenn du nur noch Mauern siehst, immer wieder neue Perspektiven eröffnet. Und du durch die Mauer siehst und immer wieder auch die Kraft bekommst, darüber zu steigen. So segne dich der gütige Gott. Amen.
Amen.
Wir haben dir eine Kleinigkeit, es war völlig unabgesprochen. Ich war einfach unten im Laden und habe eine Tasse rausgesucht, wo ich gedacht habe, die könnte zu meiner Tochter passen. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Ich fand die einfach schön.
Ja, und ich hab den passenden Tee dazu. Meine Lieblingsfrucht Mango, ein puritistischer Fruchtgenuss. Und wenn du ihn dann genießt, hoffe ich, dass so ab und zu mal deine Gedanken zu uns wandern.
Ja. Jo. Dann möchte ich euch bitten, aufzustehen zum Segen. Der Herr segne dich
und der Herr behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Bleibt behütet, kommt gut nach Hause.